die Beute. Als er das sah, zögerte Ludovico nicht. Er spornte sein Pferd an, ritt auf den nächsten Meuteführer zu und riss ihm einen Spieß aus der Hand. Es war nicht schwierig, da der Mann starr vor Panik war und den Griff um die Waffe gelockert und sie fast überraschend leicht losgelassen hatte. Ludovico packte den Spieß fest und hob ihn über den Kopf. Girolamo Riario hielt das Jagdmesser in der Hand, blutüberströmt, nachdem er es dem getöteten Tier wieder aus dem Bauch gezogen hatte. Seine Augen waren weit aufgerissen, die Arme anscheinend vor Angst gelähmt. Das zweite Wildschwein griff mit gesenktem Kopf an und erreichte eine für seinen Körperbau unglaubliche Geschwindigkeit. In dieser Bedrängnis schleuderte Ludovico den Spieß. Er hatte sich in die Steigbügel gestellt, um besser zu sehen. Der Speer schoss mit einem düsteren Pfeifen blitzschnell durch die Luft. Die Klinge schwankte einen Augenblick. Dann bohrte sie sich tief in die Seite des Tieres, das ein tiefes Grunzen von sich gab, als ergösse sich der Schmerz der ganzen Welt in seine monströse Kehle. Doch obwohl das Schwein langsamer wurde, blieb es nicht stehen. Es rannte weiter. Doch seine Sprünge wurden kürzer, bis sie ganz aufhörten, so dass es nicht mehr viel Schwung hatte, als es Girolamos Beine rammte. Dennoch stürzte Riario unter der Wucht des Aufpralls zu Boden und seine Wut wandelte sich in Agonie. In der Zwischenzeit war Francesco de Pazzi vom Pferd gestiegen, hatte einen Dolch gezückt, sich auf das Tier gestürzt und ihm Stiche in die Flanke und in den Bauch versetzt. Doch das Wildschwein war bereits tot. Der Spieß, den Ludovico geworfen hatte, hatte es tief getroffen und getötet. Diener halfen Girolamo Riario auf die Beine. Er warf seinem Schützling, der ihm das Leben gerettet hatte, einen dankbaren Blick zu. Dann ging er zu Francesco de Pazzi, der blind vor Wut und Zorn weiter auf das tote Tier einstach. Immer und immer wieder versenkte er die Klinge seines langen Messers in dem Kadaver, zog sie blutüberströmt heraus, um sie erneut in das geschundene Fleisch zu bohren. Seine Augen glänzten. Er war ganz besessen von einem stumpfen, absurden Blutrausch, die Hände schmutzig, die langen schwarzen Haare verschmiert von den Körperflüssigkeiten und Eingeweiden des toten Wildschweins. »Genug, mein Freund«, raunte Girolamo, als spräche er mit einem trotzigen Kind oder einem Verrückten. Und vielleicht war Francesco beides. »Genug«, wiederholte er, »seht ihr denn nicht, dass es tot ist?« Mit diesen Worten legte er seine Hand auf die von Francesco. Er umklammerte den Griff des Messers mit einer Beharrlichkeit, die der von Riarios Mastiff glich. Sobald er die Hand des Herrn von Imola spürte, hielt Francesco inne. Er schaute sich um, und sein besessener Blick voller Wahnsinn ließ das Blut der Meutenführer, der Diener und von Riario selbst gefrieren. Nur Ludovico blieb ruhig. Ihm war jetzt endgültig klar, mit wem er es zu tun hatte. Er würde sich daran erinnern. Francesco de Pazzi machte seinem Namen alle Ehre. Pazzi bedeutete nicht umsonst Verrückte.